Und am Ende muss man auch ganz klar dazu sagen, es ist trotzdem ein verdienter Sieg von Piastri gewesen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für die Ungarn Post Weekend Show und boy oh boy, was ein Wochenende das war. Wir hatten Action, wir hatten Drama, wir hatten Team Radios, die sehr interessant waren von der Seite von Max Verstappen aus. Also Perke, wir haben einiges hier zu bereden in dieser Episode. An Inhalt wird es uns nicht mangeln, deshalb lass uns lieber gleich reinstarten in das gute Ding.
Oh nein, an Inhalt wird es uns auf keinen Fall mangeln. Ich sehe da schon auf jeden Fall ein Thema, über das wir nachher ausführlich reden müssen, glaube ich. Über das wir gestern, denn wir haben unsere Live-Reactions natürlich auf Twitch gestreamt, über das wir gestern schon ausführlich geredet haben im Stream. Das machen wir heute nochmal natürlich mit etwas Abstand zum Rennen, etwas weniger Emotionalität als gestern vielleicht, oder Paul? Etwas weniger Emotionalität als gestern?
Ich sag's mal so, ich war ein bisschen abgefuckt, als McLaren diesen Switch gemacht hatte, dass man erst Norris reingeholt hat und Runden später erst Piastri und dann damit so die Autos geswitcht hat. War ich leicht abgefuckt?
Abgefuckt. Du hast gesagt, wenn das so bleibt, dann schreibe ich denen heftige Kommentare da unter ihre Bilder. So weit warst
ja,
du schon.
Ja, ich war kurz davor zu einem richtigen Piastri-Fanboy, Hater, McLaren-Fan.
Das bist du sowieso.
Was auch immer
das
zu
bist du sowieso.
aber ey, Ende gut, alles gut. Es ist nichts passiert. Also lass hier jetzt nicht in potenzielle What-If-Szenarien diven.
Nee, What-If gibt's ja mit dir eh nicht. Das lässt du ja eh immer ausfallen. Alles gut. aber lass uns doch nicht anfangen mit dem Ende vom Sonntag, das wäre ja eine Quatschreihenfolge. Lass uns anfangen mit dem Samstag, denn am Freitag ist nicht so viel passiert in den freien Trainings, außer dass Leclerc es einmal an die Wand gesetzt hat. Deswegen lass
also
uns direkt
back to day normal.
Eigentlich, ja, quasi. Deswegen lass uns gleich zum Samstag kommen, zum Qualifying. Und da ist in Q1 schon eine ganz wilde Sache. Und da ist eine ganz wilde Sache passiert. Nämlich zwei Top-Autos, die rausgeflogen sind. Vom einen kann man es vielleicht mehr oder weniger erwarten. Und das ist Sergio Perez, der es mal wieder nicht aus Q1 rausgeschafft hat. Denn auch sein Auto hat es nicht heil in die Boxengasse wiedergebracht, sag ich mal.
Das ist aber vorsichtig formuliert.
Das ist vorsichtig formuliert. Und auch George Russell hat es nicht aus Q1 rausgeschafft. Und das hatte natürlich mehrere Gründe. Erstmal waren die Streckenbedingungen jetzt nicht die besten. Es war so ein bisschen die Frage, ey, wie stark ist jetzt der Nieselregen? Weil ein bisschen hat es genieselt, ein bisschen hat es geregnet. Wie stark ist das jetzt? Man konnte vielleicht nicht zu 100% pushen, was Perez versucht hat. Und dann hat sein Auto weggeworfen. Und dann gab es wegen Perez die rote Flagge. Und dann ist die Strecke tatsächlich besser geworden, denn die rote Flagge hat der Strecke die Zeit gegeben, abzutrocknen. Und dann hat es auf der abtrocknenden Runde George Russell nicht mehr geschafft, eine gute Runde zu machen, weil es auch immer noch keinen DRS gab. Und dann hat es auch George Russell erwischt. Aber auch für ihn war es dann am Sonntag ja wieder gut. Und das war kein allzu großes Drama.
Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, Russell hat es nicht geschafft, sich zu verbessern. Andere zum Beispiel haben es aber geschafft, sich
das
zu verbessern.
Das ist absolut richtig.
Also da muss man natürlich auch gucken, war das von Russell jetzt auch einfach vielleicht eine schlechte Performance im Qualifying?
Ja, war es auf jeden Fall. War es auf jeden Fall. Er hatte ja auch im ersten Stint direkt mit seiner ersten Runde bei den Top-Leuten dabei sein können. Da hat er selbst gesagt, ey, meine erste Runde war nicht gut. Und dann war es die zweite einfach auch tricky Bedingungen. War kein guter Samstag von Russell, aber es sei ihm verziehen. Er ist ja dann ein gutes Rennen gefahren. Er fährt generell eine sehr, sehr gute Saison bisher. Eine sehr, sehr gute erste Hälfte der Saison ist er auf jeden Fall gefahren. Und deswegen ein Samstagsausrutscher sei ihm mal erlaubt.
Genau, das war das eigentlich Spannendste, was Q1 betrifft. Aber das war noch nicht alles vom Qualifying, weil wenn wir dann zwei weiter gucken, nämlich ins Q3, dann gab es noch mal ein kleines Highlight, nämlich dass Yuki Tsunoda das Auto weggeschmissen hat. Und da dachte ich mir dann auch, als ich den gesehen habe, der Crash, wo er da gestanden hat, okay, muss wohl irgendwie in die Wand sein, weil war ja jetzt ordentlich schon was ab vom Auto. Aber als man dann das Replay gesehen hat und dann dieser Crash wirklich so slightly airborne gegen die Bande an der Seite war, das war schon heftig. Also da habe ich schon gedacht, oh, na, ein Glück, dass das in Anführungszeichen so glimpflich ausgegangen ist. Das hätte auch noch um einiges schlimmer ausgehen können.
Das auf jeden Fall. Yuki Tsunoda ist basically einfach so ein bisschen zu sehr auf den Körper gekommen. Und der war
das, was jeder da schon mal gemacht hat in der Kurve.
Genau. Und der war auch nicht komplett trocken. Das heißt, wenn du dann auch Pech hast, dann bist du einfach Beifahrer. Und dann, wie gesagt, Yuki Tsunoda ist einfach ein bisschen zu weit rausgekommen. Und ab einem gewissen Punkt kannst du dann nicht mehr viel machen. Dann hat es ihn auch rausbefördert. Aber er war ja immerhin schon in Q3 Und viel besser als P10 wäre es eh nicht geworden. Deswegen, okay, blöd für die Mechaniker, die dann eine Nachtschicht einlegen mussten. Aber in Q3 tut es einem V-Cup dann doch am wenigsten weh.
Ja, aber trotzdem, es ist halt wieder viel Geld, was verloren geht. Aber ich glaube, wenn sich einer keine Gedanken darum machen muss, in der Red Bull-Familie, dass er mal crasht, dann ist es Yuki Tsunoda, wenn man sieht, dass Sergio Perez dieses Wochenende schon wieder wahrscheinlich irgendwo im siebenstelligen Bereich Schadenskosten verursacht hat.
Ja, Sergio Perez macht das Team arm. Ist ja nicht nur, dass er keine Performance liefert, er macht das Team halt auch noch arm. Und
aber bringt er bringt das auch so, viele Gelder rein.
Das ist richtig, aber Sergio Perez ist so für die Budget Cap zuständig, dass man gefühlt keine Upgrades eigentlich bringen kann, weil man sich alles zurücklegen muss, weil Perez das Auto noch 3-4 Mal in die Wand setzen wird.
Da hat nicht sogar verrückt. Am Anfang des Jahres irgendwie nach den ersten paar Crashes gesagt, hat Horner das nicht sogar gesagt, dass man irgendwie jetzt schon weniger Spielraum bei Upgrades
ja,
hat?
Ja, auf jeden Fall.
Weil man schon in der Budget Cap jetzt dadurch eingeschränkt ist?
Ja, und seitdem hat Sergio Perez das Auto noch ein paar Mal weggeworfen. Also es war nicht der letzte Crash, als Horner das gesagt hat. Das ist nicht gut, auch fürs Team, weil das Auto ist nicht das beste Auto mittlerweile mehr. Und das war es dieses Wochenende eigentlich mit Abstand nicht. Denn McLaren war dieses Wochenende mit Abstand das beste Auto, finde ich. Und das, obwohl Red Bull Upgrades gebracht hat jetzt in Ungarn. Also man muss sich Gedanken machen, wie man da weitermachen wird. Man hat ja nach der Qualifying-Performance von Perez auch gesagt, ey, der wird das nächste Rennen noch fahren in Spa und danach werden wir uns zusammensetzen. Das riecht schon alles sehr nach Trennung in der Sommerpause. Also in Spa wird er noch das Rennen mitnehmen. Und dann war es wahrscheinlich das letzte Rennen von Sergio Perez im Red Bull. Ob es das letzte Rennen überhaupt in der Formel 1 war, wissen wir noch nicht. Aber das letzte Rennen im Red Bull sehr wahrscheinlich.
Es ist auch so eine Sache, wo ich mir wirklich die Frage stelle. Man hat ja dann von Dr. Helmut Marko letztlich die Aussage gehabt, dass man sich zusammensetzen wird. Aber du hast es auch gerade gesagt, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, dass da überhaupt ein Switch passiert mit Red Bull und V-Carb. Sondern ich könnte mir auch einfach vorstellen, die hauen Perez komplett raus, wenn sie es im Vertrag irgendwie drin haben und es in ihrer Macht steht. Um dann halt eben einen in den Red Bull zu setzen und dann eben einen Platz bei V-Cup freizumachen für Liam Lawson höchstwahrscheinlich. Oder halt man sagt, man holt direkt Liam Lawson und man lässt V-Cup so, wie es ist. Wie auch immer es dann sein mag. Aber ich tendiere sogar aktuell wahrscheinlich eher dazu, dass man sagt, wenn wir Perez entfernen von Red Bull, dann auch gleich richtig, sodass wir wenigstens Platz für wen Neues schaffen.
Ja, glaube ich irgendwie auch. Ich sehe nicht mehr so die Zukunft von Perez. Ich glaube, man wird den Weg gehen, den du gerade beschrieben hast. Perez komplett rauswerfen, einen in den Red Bull holen, einen anderen neuen dann in die Formel 1 holen, der Liam Lawson halt wäre. Ob dann Liam Lawson im V-Cup oder im Red Bull fährt, werden wir dann sehen. Ich bin ja großer Befürworter davon, dass Lawson dann erstmal im V-Cup fährt und dann anderer Fahrer hochgezogen wird. Aber darüber hatten wir ja schon genug Debatten und wissen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Deswegen muss ich das heute nicht wieder breittreten. Aber für Perez wird das. Also wenn ich Teamchef wäre, dann wäre Perez nach Spa nicht mehr in der Formel 1.
Ja, und das wäre bei mir exakt die gleiche Entscheidung. Aber Perke, wir haben ja schon oft gezeigt, dass unsere Entscheidungen vielleicht nicht unbedingt die Red Bulls sind, aber sie eigentlich die besseren gewesen wären, historisch
betrachtet. Ja, würde ich jetzt auch einfach mal behaupten.
Oh Mann. So, kommen wir zum Rennen, Perke. Schauen wir uns das an. Gehen wir direkt Lap 1, direkt nach dem Start, Turn 1. Und da gab es einen kleinen ein Incident, wie Leclerc sagen würde, zwischen Verstappen, Norris und Piastri. Piastri hat ja einen echt guten Start erwischt, ist dann Norris gefährlich geworden, Verstappen auch round the outside versucht. Ja, und dann war es halt im Endeffekt so, dass Oscar Piastri Lando Norris nach links gedrängt hat und dann Lando Norris nach links kam und kein Platz mehr für Max Verstappen war, welcher dann an der Seite vorbei ist. Und dann off-track Lando Norris überholt hat, welcher dann auf P3 zurückgefallen ist.
Genau, und da hat Verstappen ja direkt gesagt, ey, am Apex oder am Bremspunkt war ich sowieso vorne. Ja, er war 10 Zentimeter vorne oder so, aber er hat ja wirklich eigentlich die ganze Arbeit off-track gemacht, um Norris zu überholen. Das haben die Stewards dann auch so gesehen, beziehungsweise Red Bull hat selbst eingesehen und gesagt, ey, Max, lass mal Lando Norris nochmal vorbei. Und dann hat Max Verstappen Lando Norris auch nochmal vorbeigelassen, auch wenn er es nicht gern gemacht hat. Aber am Ende wurde es eingesehen und wir hatten nach dem Start oder nach der Einordnungsphase, nenne ich es jetzt einfach mal, Piastri auf 1, Norris auf 2 und Max Verstappen auf 3. Und das hat eigentlich schon Spannung versprochen, aber dann hat man gesehen, Piastri zieht einfach weg. So, ich dachte, was ist denn jetzt los? Piastri ist einfach weggezogen, Norris ist auch mit ein paar Anlaufschwierigkeiten vielleicht dann von Verstappen weggezogen. So, und dann hatte man relativ früh eigentlich, also dachte man, die Top 3 settled. Aber alles ist dann irgendwie ganz anders gekommen.
Ja, also das Ding ist, Piastri hat gezeigt, er hatte echt gute Pace gestern. Und er ist ja wirklich in den ersten, im ersten Stint Lando Norris leicht weggefahren. Im zweiten hat er ihn problemlos unter Kontrolle gehabt. Und man hat so wirklich gedacht, ey, jetzt ist so dieses Wochenende, wo man wirklich seinen ersten Piastri-Win sieht. Weil es halt einfach... Er hat die Pace, er kann sich mit Norris matchen, es passt einfach. Und da ist dann zwar noch ein bisschen was dazwischen gekommen, dazu kommen wir ja dann noch. Aber natürlich auch bei Verstappen noch ein bisschen was dazwischen gekommen, wo man vielleicht jetzt nicht so, was man jetzt vielleicht nicht so vorausahnen hätte können. Sagen wir es so. Aber komm, gucken wir uns erstmal die McLaren an, weil es war nach dem Start erstmal eine Weile so ein bisschen Funkstille. Es war erstmal so ein bisschen ruhig, da ist nichts passiert groß im Rennen. Sehr sauberes Rennen grundsätzlich, keine Kontakte oder irgendwas groß gehabt. Aber... Dann, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich im Stream dann ein bisschen toxic wurde. der Switch von McLaren an der Box. Man hat Lando Norris reingeholt in die Box und hat Oscar Piastri 2 weitere Runden draußen gelassen und hat ihn dann erst reingeholt. Und damit hat Lando Norris aber locker 3 Sekunden aufholen können durch den Undercut, durch uns. Und hat dann letztendlich Oscar Piastri undercutted, und zwar deutlich. Und da war ein dicker Abstand. To be fair, danach ist Piastri auch nochmal durch den Kies gefahren. Also da hat er sich, ist meine Vermutung, auch vielleicht ein paar
durch den Kies nicht. Ist er doch Ende seines zweiten Stints, also vor dem zweiten Boxenstopp, schon gefahren. Dadurch ist Norris dann...
Danach, da ist er doch danach gefahren.
Na, dadurch ist Norris auch nach dem ersten Boxenstopp, am Ende vom zweiten Stint, dadurch ist Norris dann ja auf einmal schnell an Piastri rangekommen erstmal.
Nee, da war er doch off-track einfach nur. Da hat er doch seinen Moment in Turn 10 oder was das rein war gehabt, oder?
Oder die verwechsel ich gerade einfach.
Also ich meine, das da hat er seinen Moment in Turn 10 gehabt, wo er ausgebrochen ist und dann auf Track gegangen ist. Gehabt, ja. Und dann ist er, da hat er locker eine Sekunde verloren gegenüber Norris oder anderthalb. Und dann ist er ja nochmal durch den Kies gefahren. Das war meines Wissens nach aber nach dem zweiten Boxenstopp, als er sowieso schon knappe 3 Sekunden hinter Norris war.
Dann habe ich die einfach verwechselt. Auf jeden Fall hat Piastri auch im zweiten Stint einen Fehler gemacht, wodurch Norris näher rangekommen ist. Ja gut, dann habe ich das verwechselt. Dann nehme ich den Fehler auf meine Kappe.
Auf jeden Fall Norris nach diesem Switch von McLaren vorne gewesen, knappe 3 Sekunden. Und dann war natürlich aber, das haben wir zu dem Zeitpunkt im Stream gar nicht gewusst, weil wir keinen Ton hatten, dass in der Box oder per Boxenfunk ausgemacht wurde, dass quasi Lando Norris Oscar Piastri wieder durchlassen wird und dass das nur so eine temporäre Sache erstmal ist.
Ja, und das ist doch schon ganz groß. Da fängt doch der Quatsch schon an. Warum holst du denn Norris rein, um Piastri zu undercutten, um dann zu sagen, ey, das wollten wir eigentlich gar nicht, mach mal rückgängig am besten. So, die McLaren Boxencrew oder die ganzen Leute hinter den Kulissen, das haben wir jetzt schon häufiger gesagt, die sind nicht so gut, wie sie bei anderen Top-Teams sind, wie es bei Red Bull ist, wie es bei Mercedes sind. Die Leute sind top, auch wenn es bei Red Bull dieses Wochenende auch nicht geklappt hat, das ist klar, aber generell sind die Leute da top, 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 bei McLaren nicht. Bei McLaren kam jetzt vielleicht der rasche Erfolg ein bisschen zu schnell. Und das Auto und die Fahrer haben sich schneller entwickelt, als es der Rest des Teams tun konnte. Und deswegen ist man jetzt einfach nicht imstande, so unter Druck so gute Entscheidungen zu liefern. Vor 1-2 Wochen kam dazu auch ein ausführlicher Thread auf Twitter online. Nochmal hier Cross-Promo. Da habe ich auch mal meine Gedanken dazu gesammelt, ob McLaren überhaupt bereit ist, ein Top-Team zu sein. Und da bin ich schon zum Schluss gekommen, eigentlich nicht. Weil außer die Fahrer und das Auto... Der Rest des Teams ist noch nicht auf dem Niveau. Und das haben wir wieder gesehen. Du hast dir jetzt ein Problem gemacht, worüber die ganze Formel-1-Welt redet, das gar nicht nötig gewesen wäre, wenn du einfach normal gestoppt hättest bei den Autos, weil es ist ja auch nicht ohne Grund so, der vorne ist, der hat das Sagen. Aber das war nicht so bei McLaren. McLaren hat einfach gesagt, ja, Norris, komm rein. Erstmal egal, was dann passiert. McLaren hat sich ein Problem gemacht, was nicht da sein hätte müssen. Aber es ist da, am Ende ist alles irgendwie gut gegangen. Auch wenn jetzt natürlich übers Ende groß diskutiert wird, kann ich auch verstehen. Aber das ist einfach Quatsch. Und McLaren ist nicht auf dem Niveau von anderen Top-Teams, was diesen Punkt angeht.
Ja, also auf jeden Fall, McLaren hat sich ein riesen Dilemma gemacht, als sie die beiden getauscht haben, beziehungsweise Norris undercutten. Ich kann heute nicht reden, was ist denn mit mir los? Das ist ja schlimm. Als Norris den Undercut bei Piastri gemacht hat, jetzt haben wir es. Ich meine, zum Ergebnis würde ich später nochmal was sagen. Ich würde jetzt erst nochmal den anderen Punkt zwischenschieben, Perke, der ja dann chronologisch danach passiert ist. Nämlich... ich will nicht sagen 2021 Reloaded, aber es hat mir schon so ein bisschen Vibes gegeben, weil Max Verstappen und Lewis Hamilton sind kollidiert und es war ein ziemlich spektakulärer Kontakt, sagen wir es so. Ich meine, Verstappen ist ordentlich abgehoben. Aber ich glaube, hier kann sich die gesamte Formel 1, ich habe gestern auch schon wieder, das ist Quatsch, seitdem ich sage, die ganze Formel 1 Welt, der Großteil der Formel 1 Welt darauf einigen, dass es diesmal einfach clean Max Verstappens Schuld war. Also ich habe gestern mir ein paar Kommentare unter Posts durchgelesen, wo Leute wirklich Verstappen verteidigt haben und gesagt haben, ja, seine Räder haben blockiert und er konnte ja nichts machen. Mate, er schießt mit kompletten Überschuss einfach straight in die Inside von Hamilton. Das ist seine Aufgabe, das Ding zum Bremsen zu bringen. Und wenn er dann halt Lockups hat, dann ist das seine Schuld. Also,
ja, wobei man sagen muss, dass Verstappen erst in der Situation ist, da überhaupt kämpfen zu müssen. Da ist ja auch einiges zusammengekommen. Da war nicht so gute Pace vom Red Bull dabei. Da war eine nicht so gute Strategie von Max Verstappen tatsächlich dabei.
Hanna Schmitz hat geguckt, aber sie hat es versalzen.
Man hat versucht, bei beiden Stops zu overcutten ein bisschen. Man ist einfach länger draußen geblieben als die anderen Autos. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da gab es auch schon einige gute Funksprüche, was das angeht, weil nach dem zweiten Stop ist Max Verstappen rausgekommen, einen kleinen Fehler gemacht und dann hat GP ihm gesagt, yo, das ist eine gentle introduction, also eine gute Einführung für die Reifen, da mal eine sanfte Einführung. Und da hat Max Verstappen nur geantwortet, so, nein, hör auf mit dem Bullshit, ihr habt meine Strategie verkackt, ich versuche nur zu retten, was noch drin ist, verdammte Scheiße. So, also Max Verstappen, recht hat er auf jeden Fall, also Max Verstappen war richtig angepisst gestern und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass er da ein bisschen zu aggressiv einfach reingegangen ist, weil das ganze Rennen gegen ihn gelaufen ist, die Strategie ist gegen ihn gelaufen, es lief gar nicht zusammen in dem Rennen und irgendwann war er so abgefuckt, dass er gesagt hat, ey, ich halte jetzt hier einfach auch mal rein. Hat nicht geklappt, er hat Hamilton Gott sei Dank nicht so erwischt, dass es Hamilton beeinflusst hätte, weil das wäre noch mal mehr Drama gewesen. Ich frage mich, wie Verstappens Auto das ausgehalten hat, weil der war ja dann doch schon ein bisschen in der Luft.
Unbeschädigt war gefühlt.
Ja, der war ja dann doch schon auch ein bisschen in der Luft. Und ich dachte, wenigstens sein Reifen hat was abbekommen, aber da war ja auch gar nichts. Aber ja, Max Verstappen, kein gutes Rennen vom ganzen Team, auch von ihm nicht. Passiert auch mal, aber wird nicht weiter häufiger passieren.
Ich habe gerade die ganze Zeit geguckt, ob ich diese ganzen Funksprüche von Max wieder finde.
Ja, ich hab auf jeden Fall noch einen.
Ah ja, dann kannst du ja gleich mal raushauen.
Und zwar wurde ihm am Ende von GP auch nochmal gesagt, wegen dem Unfall und weil er ja ein bisschen in der Luft war, ey, du musst auf jeden Fall, also die Mediziner wollen dich nochmal angucken. Unter Parkvermehrbedingungen, du sollst dann nochmal hin. Und dann hat er nur gesagt, ey, schick mal die Mediziner zu den Stewards, weil mir geht's absolut gut, ich weiß nicht, ob es denen so gut geht. Also Max Verstappen war richtig angepisst. Und das obwohl er nicht mal eine Strafe bekommen hat.
Das Ding ist halt, es war aber nicht nur das, er hat ja, also selbst GP hat ihn ja kindisch genannt am Radio.
Ja.
GP hat ja for real zu Max gesagt, this is just childish.
Ja, das behavior. War, weil Max Verstappen hat nach diesem Unfall mit Hamilton gesagt, dass Hamilton underbreaking gemoved ist. Das hat Max Verstappen gesagt und dann hat GP so gesagt, ey, ich werde jetzt hier nicht mit dir über andere Teams diskutieren am Boxenfunk. Die Stewards machen schon ihre Arbeit, das ist einfach kindisch, was du hier gerade machst. Das war das, also da ging schon einiges. Also der Red Bull Boxenfunk hat gebrannt am Sonntag, hat gebrannt. Auch im Nachhinein war es Verstappens, ja nicht besser.
Verstappens Endkommentare auch noch schön. Verstappen to the people saying he was disrespectful over the team radio in Hungary. Sein Zitat, they can all fuck off.
Ja, und das ging ja noch weiter. They can all fuck off. I got a lot of shit thrown at me in Austria with people saying moving under braking, bla bla bla. Also ich habe schon viel abbekommen in Österreich, weil Leute gesagt haben, ich habe beim Bremsen noch gemoved. Today, under braking, he just kept turning to the right and that is why I also locked up, because I was going for the move, but I saw the car on the outside kept coming at me. Er hat also gesagt, er hat unter anderem den Lockup gehabt, weil Hamilton halt under braking gemoved hat, weil und sonst wären ohne den Lockup wären sie schon vorher gecrashed, hat Verstappen auch noch gesagt. Und das Max Verstappen geht auch ein bisschen auf und sagt, dass er immer der Sündenbock ist. Auch wenn ich sagen muss, diesmal ist das zu Recht. In Österreich kann man natürlich drüber streiten, haben wir ja auch eine ganze Episode lang gemacht. Haben wir gesehen, dass es unterschiedliche Meinungen geben kann. Hier kann es für mich eigentlich keine zwei unterschiedlichen Meinungen geben. Lewis Hamilton hat nichts groß falsch gemacht. Er musste ja auch irgendwie, die haben ja währenddessen auch noch ein Auto überrundet. Der musste ja auch irgendwie das Auto überrunden. Also da Lewis Hamilton jetzt eine Schuld zu geben, finde ich Quatsch. Lewis Hamilton übrigens 200. Podium in seiner Karriere geholt. Auch eine crazy Zahl, wenn man mal drüber nachdenkt. 200 Podien, boah, das ist eine Ansage. Aber naja, Gehen wir mal weiter nach vorne wieder, oder?
Genau, kommen wir zum Endergebnis. McLaren hat ja dann tatsächlich die Autos noch geswitcht. Das war ja dann wirklich noch die Sache, dass man die Autos eben inverted hat, obwohl Norris dann 6 Sekunden vorne war.
Ich hätte es nicht gemacht.
Ich hätte es auch nicht gemacht.
Ich hätte es nicht gemacht, weil jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit ist, wenn der Red Bull von Verstappen weiter so schlecht funktioniert, dann hat man ja wirklich jetzt eine Chance auf den WM-Titel irgendwie mit Norris, weil man ist das beste Auto im Grid. Man hat mit Lando Norris einen zurzeit sehr, sehr konstanten Fahrer, der jedes Wochenende eigentlich was Gutes aus dem Auto rausholt, wenn man ihn jetzt nicht selbst die Strategieentscheidungen treffen lässt natürlich. Und deswegen ist es nochmal umso überraschender, dass man geswitcht hat, weil man mit Norris halt die Chance hätte, um die WM zu kämpfen, mit Piastri auf keinen Fall. Aber Norris hat ja auch am Ende gesagt, ey, heute habe ich mal das gemacht, was sonst Oscar Piastri macht, nämlich fürs Team gefahren, weil sonst ist ja Oscar Piastri immer der, der Norris hilft. Diesmal was andersrum. Muss man jetzt kein zu großes Drama drum machen. Die Fahrer können nichts dafür. Am Ende hat es das Team verkackt. So einfach ist es.
Und am Ende muss man auch ganz klar dazu sagen, es ist trotzdem verdienter Sieg von Piastri gewesen.
Das auf jeden
Piastri
Fall.
Hat Piastri hat absolut Bombenrennen gemacht und er
zwei Drittel
war
des Rennens war er besser
unterwegs.
Zwei von drei Stints war Oscar Piastri der bessere Fahrer, das schnellere Auto. Im letzten Stint war es dann halt Lando Norris. Da war dann auch, als die Lücke immer größer geworden ist, hat auch Lando Norris Renningenieur zu ihm gesagt, ey, okay, you proved your point. Also du hast jetzt gezeigt, dass du schneller bist. Reicht jetzt auch mal. Lass Oscar Piastri mal wieder ran, komm, tauscht mal zurück. Aber du hast gezeigt, dass du jetzt schneller bist und eigentlich gewinnen würdest. So. Also Lando Norris hat den Platz sicher nicht freiwillig aufgegeben. Aber Lando Norris hat einfach mal das Teamgame gespielt, was sonst immer Oscar Piastri spielt. Deswegen muss man da eigentlich kein großes Thema drum machen. Man muss eher ein Thema drum machen, warum McLaren das verkackt hat, dass diese Diskussion überhaupt zustande kommen muss. Das ist die eigentliche Frage, die man sich stellen muss.
Es war ja nicht nur bei Red Bull heiß am Team Radio, sondern auch bei McLaren. Und ich habe hier nochmal ein paar Ausschnitte davon. Von McLaren, also von der Boxengasse zu Norris. The way to win a championship is not by yourself, it's with the team. And you're going to need Oscar, you're going to need the team. Das waren zum Beispiel Funksprüche, die von McLaren zu Norris kamen.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, Lando Norris verliert diese WM mit weniger als 7 Punkten Rückstand auf Max Verstappen. Dann fragt sich jeder, die Idioten, warum haben die in Ungarn damals getauscht? Das waren genau diese 7 Punkte, die gefehlt haben. Überleg mal, das wird so eng, dass es wirklich auf 7 Punkte ankommt. Und dann gucken wir auf dieses Rennen zurück und sagen uns, diese Vollidioten, dass die Lando Norris und Oscar Piastri in dem Rennen getauscht haben, wo Norris schon 6 Sekunden vorne war. Aber kannst du vorher nie wissen. Am Ende weiß man es immer besser. Wir werden sehen, was am Ende rauskommt, ob Lando Norris wirklich den WM-Kampf zu Verstappen bringen kann. Ob es am Ende wirklich ist, ob sich Red Bull vielleicht auch fängt, das ist ja auch möglich. Weil wenn Red Bull sich fängt, dann ist Max Verstappen der Fahrer, den es zu schlagen gilt und den du eigentlich nicht schlagen kannst. Aber Stand jetzt haben wir einen WM-Kampf irgendwie. Es sind um die 70 Punkte, die Lando Norris jetzt noch Rückstand hat. Es sind noch 11 Rennen zu fahren oder 12 Rennen sind noch zu fahren. Da ist auf jeden Fall noch genug Zeit. Ich bin gespannt, was in Spa passiert. Und dann, was nach der Sommerpause passiert.
Genau, das auf jeden Fall. Aber lass uns nochmal in den Cooldown-Room gehen, weil da wurde es ein bisschen sassy im Cooldown-Room zwischen Lando Norris und Lewis Hamilton. Weil Hamilton, der wollte einfach nur so, es war richtig still und Hamilton wollte den Icebreaker so reinbringen. Weißt du, er wollte so einfach so ein lockeres, chilliges Gespräch halt anfangen und hat so gesagt, who, you guys are fast. Und dann hat Lando gesagt, also mit so, weißt du, so einem richtig angenervten, abgefuckten Ton, you had a fast car 7 years ago. Und Lewis dann so, 7 years ago, long time, where you here 7 years ago? Und dann Lando, you had a quick car and now it's us. Und dann Hamilton nur so, I wasn't complaining, I was just complimenting your car. So richtig,
ja, Lando
so richtig
war auch
dieser
genervt.
Abgefuckte Talk, obwohl Hamilton eigentlich nur so einen chilligen Smalltalk machen wollte.
Ja, ich glaube, an Lando Norris Stelle wäre ich auch genervt gewesen, wenn McLaren die Strategie verkackt und ich dann dafür irgendwie, wenn ich das wieder ausbügeln muss, dass McLaren alles verkackt hat und wirklich im letzten Stint war er ja der schnellere Fahrer. Im Interview hat er sich dann ja auch nach dem Rennen sehr professionell gegeben, gesagt, ey, wir spielen halt das Teamgame. Passiert, mal lässt Oscar mich vor, jetzt lasse ich ihn vor. Aber natürlich war er genervt, auch wenn er sich im Interview nicht anmerken lassen hat, dass er genervt war. Natürlich war es. Er war kurz davor, sein zweites Rennen zu gewinnen. Und dann muss er seinen Teamkollegen vorbeilassen. Ist eine scheiß Situation. Aber Lewis Hamilton kann ja wirklich gar nichts dafür.
Nee, der Mann wollte wirklich nur Smalltalk.
Das war ja wirklich einfach nur ein Kompliment. Ey, ihr seid schnell. So ist ja auch so. McLaren sind die schnellsten im ganzen Grid. So, naja, Aber Lando Norris.
Schade, Lewis, nächstes Mal vielleicht.
Da gebe ich ihm, er war einfach komplett genervt von der ganzen Situation, ist okay.
So, Perke, wir haben ja über den Switch von McLaren geredet. Es sollte noch einen Switch geben, der hat aber nicht stattgefunden. Nämlich sollte Lance Stroll Fernando Alonso durchlassen, um eben Alonso diesen 10. Platz zu geben, weil das so vereinbart war. Keine Sorge, die Lanze hat nichts gemacht.
Richtig, es war eingangs so, dass ja, Alonso...
Schön, dass nicht nur ich hier struggle mit der Sprache heute.
Es war so, dass Alonso versucht hat, an Tsunoda vorbeizukommen, hat es nicht geschafft. Dann hat Aston Martin gesagt, ey, Fernando, lass mal bitte Stroll vorbei. Dann versucht er es jetzt einfach mal. Und wenn er es nicht schafft, tauschen wir am Ende zurück. Das ist ja auch was komplett Normales in der Formel 1, wenn zwei Teamkollegen hintereinander sind, dass man mal tauscht, guckt, ob der andere vorbeikommt. Und wenn nicht, tauscht man zurück. Komplett gängige Praxis in der Formel 1. Nun ja, Stroll hat es auch nicht geschafft, an Tsunoda vorbeizukommen. Aber Stroll hat auch nicht zurückgetauscht. Und das ist besonders brisant, wenn man sieht, dass es um den letzten Punkt ging. Lance Stroll hat jetzt dadurch, dass er vorbeigelassen wurde und es einfach ignoriert hat, dass er Alonso hätte vorbeilassen müssen wieder, hat er jetzt einen Punkt geholt und Fernando Alonso geht komplett leer aus. Naja, nicht die feine Englische von Lance Stroll und vom Team, aber
sie ist auch Kanadier, ne?
So ist es. Ist richtig, aber Kanadier sind ja bekannt dafür, überfreundlich zu sein eigentlich. Eigentlich sind sie ja dafür bekannt.
Ja. Ich meine, in Civ kannst du mit Kanada ja nicht mal einen Überraschungskrieg erklären.
Richtig. Am Ende war es auch ein etwas größerer Vorsprung von Stroll auf Alonso. Da hatte er dann auch 4,5 Sekunden Vorsprung. Und da hätte er schon einiges abbremsen müssen, um Alonso nochmal vorbeilassen zu können. Aber wir haben es ja ganz an der Spitze gesehen. Auch von 6 Sekunden kannst du runterbremsen. Also, na, du, Lance Stroll. Du. Mach das nicht nochmal. Aber Lance Stroll, der hat ja Glück. Der muss eh keine Konsequenzen fürchten, solange sein Vater das Team hat. Deswegen, wenn es einer entspannt machen kann, dann ist es wahrscheinlich Lance Stroll.
Ja, das ist richtig. Davor hatten wir dann übrigens auf P9 an der Ziellinie Yuki Tsunoda. Und davor hatten wir dann tatsächlich George Russell auf P8 und Sergio Perez auf P7. Beide ein gutes Rennen gemacht, beide konstant nach vorne hingearbeitet. Aber am Ende des Tages, Perez kann noch so ein gutes Rennen machen, solange sein Qualifying komplett scheiße ist, ist das am Ende des Tages immer noch eine scheiß Overall-Performance. Und das ist bei Perez leider dieses Wochenende wieder eine schlechte Performance gewesen. Es klingt böse, es zu sagen, aber ich will Perez auch nicht mehr bei Red Bull sehen. Ich würde mich freuen, wenn er weg wäre.
Ja, natürlich. Weil wir wollen ja auch einen WM-Kampf in der Konstrukteurs-WM. Wäre ja cool, wenn Red Bull sich da nicht wehrlos ergeben würde. Und mittlerweile ist McLaren nur noch 50 Punkte weg von Red Bull. McLaren ist jetzt auch an Ferrari vorbeigezogen in der Konstrukteurs-WM. Und wenn das so weitergeht, ist McLaren in 2 oder 3 Rennwochen spätestens an Red Bull vorbei. Das kannst du ja auch nicht machen. Wir wollen ja auch am liebsten in beiden WMs Spannung haben. Und wir kriegen in beiden WMs keine Spannung, wenn Perez im Red Bull sitzt. Deswegen raus mit ihm.
So, Perke, kommen wir zum Abschluss noch zur Formel 2 und zur Formel 3. Ich meine, wir haben uns die Highlights von den 4 Rennen insgesamt reingezogen. Fangen wir vielleicht mit Formel 2 an. Ich weiß nicht, hast du die Listen schon offen?
Ich habe alles offen, jawohl.
Das ist natürlich vorbildlich wie eh und je. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der Formel 2 im Sprintrennen mal an.
Jawohl, das Sprintrennen gewonnen hat Kushmaini vor Victor Martins und Isaac Hadjar. Das waren die Top 3 im Sprintrennen. Und im Feature Race hat gewonnen sein zweites Rennen dieses Jahr, diese Saison, Kimi Antonelli, das erste Rennen, der erste Rennsieg war ein Sprintrennen. Jetzt gewinnt er auch ein Feature Race, auch mit Glück durch Safety Cars und so weiter. Aber Glück brauchst du dann auch einfach mal. Victor Martins wurde Zweiter und Richard Verschoor wurde Dritter. Das heißt, auch vor VER ist man auch in der Formel 2 nicht geschützt.
Ja, genau. Nee, zum Feature Race, was können wir noch sagen? Es war ordentlich spicy teilweise. Also die Moves von Antonelli, die er gebracht hat, waren schon hardcore impressive teilweise. Auch schon aggressiv. Vor allem dann so zwischen Kurve 8 und 10, was er da teilweise abgerissen hat, war auch schon ziemlich impressive. Der eine Overtake gegen Maloney war es, glaube ich. War schon ziemlich geil. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, wäre das Safety Car nicht im perfekten Moment gekommen, wäre das kein Antonelli-Win geworden, weil dadurch war er 10 Runden vor Schluss der Einzige auf Softs. Das war ein No-Contest. Die anderen konnten nichts dagegen setzen. Der war innerhalb von 2 Kurven an 2 Autos vorbei nach dem Safety Car Restart. Und hat am Ende das Ding, glaube ich, mit knapp 11 Sekunden Abstand gewonnen. Also da war No-Contest. Das war halt sehr schön für ihn. Aber wenn es halt nicht gekommen wäre, das Safety Car, dann wäre das nichts geworden. Aber so ist die Formel 1 und Glück gehört in der Formel 1 auch dazu.
Absolut richtig. Damit aber haben wir keinen großen Wechsel in der Gesamtwertung. Immer noch führender ist Isaac Hadjar vor Paul Aron und Bortoleto.
Aron hatte ein schlechtes Wochenende.
Aron hatte ein sehr schlechtes Wochenende, insgesamt 5 Punkte geholt
dieses
Wochenende.
Damit ist, glaube ich, auch seine Serie gerissen, dass er jedes F2-Wochenende mindestens im Sprint oder Feature auf dem Podium steht.
Die ist schon in Silverstone gerissen, als er aus dem kompletten Wochenende mit 0 Punkten rausgegangen ist.
Ah.
Budapest war viel besser als Silverstone sogar noch.
Ach du Scheiße, gar keine guten Wochenenden.
So, damit haben wir jetzt aber auch Antonelli auf P6 in der WM. Er arbeitet sich nach einem eher dürftigen Saisonstart, weil Prema auch nicht das beste Auto ist oder nicht das beste Team ist dieses Jahr. Er arbeitet sich immer weiter nach vorne. Und Berman, der nächstes Jahr in der Formel 1 sein wird, steht auf 14 und geht aus diesem Rennwochenende wieder mit 0 Punkten raus.
Berman hat es schwierig, ne?
Berman
also hat seine guten Momente diese Saison, aber ich finde fast schon, dass er jetzt im Laufe der sich entwickelnden Saison im Vergleich zu Antonelli schon fast schlecht dasteht.
Ja, auf jeden Fall. Berman hat 34 Punkte,
Antonelli 85. Also ja, Berman hat in Österreich gewonnen, to be fair. Aber trotzdem, also das war ja, jetzt
Antonelli,
auch so
eine Antonelli, sein Teamkollege, hat 51 Punkte mehr. Das ist schon eine Ansage.
Das ist eine Ansage, ja. Und du musst bedenken, wie vielter ist Berman aktuell in den Standings?
14.
14. Was wäre, wenn wir da jetzt, sagen wir mal, 25 Punkte raufrechnen?
Ne, 15. sogar nur. Nee, warte.
Was wäre, wenn wir da jetzt 25 14. Punkte raufrechnen?
Wenn wir da 25 Punkte raufrechnen, dann wäre er bei 59, dann wäre er 10.
Dann wäre, selbst wenn er in Jeddah nicht für Ferrari gefahren wäre, sondern mit der Pole gestartet wäre und das Feature Race gewonnen hätte, selbst dann wäre er immer noch hinter Antonelli.
Ja, und deutlich immer noch. Dann wäre er immer noch 26 Punkte hinter ihm.
Ich möchte nur mal anmerken, dass Berman einen Sitz in der Formel 1 hat. Verdient,
ja,
keine Frage. Das war eine gute
verdient.
Performance.
Dann hat er aber echt die letzte Formel 2-Saison. Der ist eben mit vollem Fokus schon bei der Formel 1, glaube ich. Dann hat er jetzt halt mal ein schlechtes Jahr.
Berman
hat genug gezeigt, um den
Herke,
Sitz zu verdienen.
Du musst bedenken, wenn Berman jetzt einen Sitz in der Formel 1 hat, wie viele Leute könnten noch schneller sein und einen Sitz in der Formel 1 haben können?
Berman hat genug gezeigt. Und Berman ist ein unfassbares Talent. Dann ist es halt mal eine schlechte Saison, so sei es. Aber natürlich in der Formel 2 gibt es einige Leute, die unfassbar schnell sein können. Natürlich Antonelli, aber da gibt es noch ganz andere Leute. Obwohl, ganz ehrlich, jeder in der Formel 2 ist schnell. Die sind alle aus einem Grund da in der Formel 2. Deswegen, am Ende hat es jeder verdient.
So, Formel 3.
Formel 3. Fangen wir da auch mit dem Sprintrennen an, das gewonnen wurde von Nikita Bedrin vor Intrapuvasak, der auf dem Podium stand, auf P2.
Ja. Intrapuvasak, Podium before GTA 6.
Und Beganovic, der auf 3 stand. Tim Dino. Tramnitz wurde 4. im Sprintrennen. Gutes Ergebnis im Sprint.
Sehr, sehr gutes Ergebnis.
Olli Goethe wurde 11. und Sophia Flörsch 23. Und im Feature Race hat gewonnen Nikola Zolov vor Leon und Fornaroli. Olli Goethe wurde 8. Und da muss ich schon scrollen.
Ja, Tim Tramnitz hatte
wurde
20. Nicht die besten Voraussetzungen. Er hatte ein Technical Issue, wodurch er aus der Pitlane starten musste. Und dadurch lief das Feature Race dann nicht mehr viel besser.
Ja, 20. wurde er im Feature Race und Sophia Flörsch auch hier 23.
Damit wie kann es eigentlich sein, dass Tim Tramnitz aus der Pitlane startet und immer noch vor Sophia Flörsch endet?
Er ist einfach wirklich ein crazy Fahrer. Damit kommen wir zu den Standings in der Formel 3. Und die Führung behält Gabriele Mini vor Luke Browning und Arvid Lindblad, über den auch von Dr. Helmut Marko sehr, sehr positiv gesprochen wurde im Laufe der Woche. Auch zu ihm wurde gesagt, ey, wenn er so liefert, dann ist das Alter eigentlich egal. Und der liefert einfach in der Formel 3 unfassbar. Also wir können definitiv davon ausgehen, dass wir Arvid Lindblad nächstes Jahr in der Formel 2 sehen werden. Davon gehe ich sehr stark aus. Olli Goethe ist 7. in der WM, Tim Tramnitz 9. und Sophia Flörsch 28.
Von 30?
Von 32.
32, okay.
Aber 31 und 32 sind jeweils nur ein einziges Rennwochenende gefahren. Also richtige Teilnehmer, die immer da sind, sind es 30, ja.
Okay. Übrigens, Sophia Flörsch hatte letztens in Silverstone einen F2-Test gemacht.
Das ist doch schön.
Ja, wird zwar nicht passieren, dass wir sie in der Formel 2 sehen, glaube ich.
Nein, das nicht, aber mal testen, warum nicht?
Genau. Na gut, dann Perke, wir sind am Ende angekommen und
würde ich noch Kicktipp und F1 Fantasy schnell reinwerfen.
Dann hau das von mir aus gerne mit rein.
Was willst du übernehmen?
Ich nehme Kicktipp, ich mache immer Kicktipp.
Alles klar, dann mache ich mal die F1-App auf.
Also Kicktipp, dieses Wochenende gewinnt Lukas mit 28 Punkten, dann geteilter Platz 2 zwischen Dave und Elias. Und dann die Gesamtführung bleibt weiterhin bei Simon, der echte Nico geht auf 2 hoch, Fossibärchen auf 3. Und damit bleibt das oben richtig schön eng umkämpft. Die Top-3-Perke sind alle innerhalb von 5 Punkten. Dann auf 4 haben wir Anni mit 320,
Sergio auf
5 mit 297. Also es bleibt eng und close oben an der Spitze.
Das ist doch sehr schön. So, F1 Fantasy haben wir auf 1 dieses Rennwochenende. Leonie vor Maurice und Thomas, die sich den zweiten Platz teilen. Und auf 4 haben wir die nächste Leonie. Also zwei der Top 4 heißen Leonie, hohe Leonie-Quote in den Top-Platzierungen dieses Rennwochenende. Und Gesamtwertung haben wir Maurice auf 1, Felix auf 2, Leonie auf 3. Da hat sich gar nichts geändert, aber Leonie mit dem Sieg dieses Wochenende ist nochmal rangerutscht an die Top 2.
Sehr schön. So, dann war's das jetzt aber. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter und zeigt uns, dass ihr den Podcast enjoyt und er euch gefällt. Ansonsten, wir hören uns am Donnerstag wieder zur Pre-Weekend-Show, wenn ich mich nicht irre, für Spa-Francorchamps.
Absolut richtig.
Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.